Sie hören den Kurier. Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch zu einer neuen Bonus-Episode. Unsere Reporterinnen und Reporter recherchieren derzeit intensiv an den nächsten Fällen. Im März beginnen wir mit der dritten Staffel von Dunkelspuren und bis dahin haben wir wieder etwas Bonusmaterial für euch. Heute spricht unsere Reporterin und Redakteurin Yvonne Wiedler mit Christian Mader. Er ist Kriminologe und auch Obmann des Vereins Österreich findet euch, der bei der Suche nach abgängigen Menschen hilft. Er spricht über die Herausforderungen bei der Suche nach Vermissten, über den sechsten Sinn von Angehörigen und er gibt Einblick in einen besonders heiklen Bereich der Polizeiarbeit. Aber am besten, wir hören uns das Interview jetzt an.
Ja, hallo auch von meiner Seite an unsere Dunkle Spuren-Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Yvonne Wiedler und ich freue mich heute, den Kriminalisten Christian Mader bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Er betreibt die Plattform Österreich findet euch und ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind.
Ich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Mader, Sie sind Obmann von Österreich findet euch. Können Sie uns mal vorab etwas über Ihre berufliche Laufbahn erzählen, bitte?
Ja, meine berufliche Laufbahn, ich habe vor fast genau auf den Tag vor 41 Jahren in Wien bei der Bundespolizeidirektion begonnen, kam dann in den, damals hat das geheißen, Büro für Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Fahndung und hatte dann dort eine Daktyloskopie-Ausbildung. Das ist was ganz Interessantes gewesen. Das machen heute Maschinen, hochtechnische Geräte. Damals musste man mit der Hand und mit den Augen Fingerabdrücke klassifizieren und dann eben diese Spuren vergleichen mit anderen Spurenträgern.
Daktyloskopie.
Daktyloskop bedeutet okay. Eigentlich 10 Finger, weil es damals zwei Varianten gegeben hat. Die eine Variante war eben die sogenannte Spurensicherung am Tatort, wo man Einzelfingerabdrücke genommen hat. Und die andere Variante war, wenn Sie einen Straftäter, einen vermeintlichen mutmaßlichen Täter hatten, dann musste man ihn sozusagen daktyloskopisch behandeln. Das war Fotografieren, aber auch die Abnahme von allen 10 Fingerabdrücken. Das wurde dann abgenommen und diese 10 Fingerabdrücke wurden dann verglichen mit Evidenzen. Mhm. Das war zum Teil eine sehr, sehr schwierige Arbeit, weil es eben verschiedene Fingermuster gibt.
Ja.
Es gibt Schlingen, Tannen, A-Muster und so weiter, Wirbeln. Und es gibt so manche Muster, da sieht man eigentlich sehr, sehr, da muss man schon sehr, sehr genau schauen, damit man die Unterschiede sieht und dann diese Minutien, die Merkmale heraussieht, wo man dann feststellen kann, dass das eine und dieselbe Person ist.
Mhm.
Aber interessante Sache, aber auch, wie gesagt, anstrengend.
Das heißt, das ist eine sehr spezielle Ausbildung,
die Sie da erfahren haben. Ist eine spezielle Ausbildung,
das war ich. Beim Bundeskriminalamt waren Sie auch tätig.
Damals war das eben, also das Bundeskriminalamt an und für sich hat es damals noch nicht gegeben. Damals war das eben ein Teil der Bundespolizeidirektion Wien und das war eben das Büro für Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Fahndung. Das gibt es in dieser heutigen Form so nicht mehr.
Okay.
Und das, so hat es eigentlich begonnen.
Mhm.
Und ich dachte eigentlich damals, gut, das war's. Ich war ein junger Bursch mit 17 Jahren. Aber oft kommt das, es kommt immer anders im Leben. Also ich habe dann sehr, sehr viel angefangen zum Lernen, weil mich die ganze Materie interessiert hat, überhaupt das ganze kriminalistische, Kriminalpolizei, Polizei überhaupt.
Mhm.
Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich halt dann später eigentlich dann auch auf ein Kommissariat in Wien gekommen bin. Damals war es nicht die Polizeiinspektion, damals war es das Bezirkspolizeikommissariat Ottakring.
Mhm.
Da war ich dann auch zuständig für Passwesen und Strafvollzug und so weiter. Und dann hatte ich das Glück, eben in das eigentlich berühmte, damals berühmte Wiener Sicherheitsbüro zu kommen. Das Wiener Sicherheitsbüro war legendär, das war die Hochburg der Kriminalpolizei. Also wer da arbeiten durfte, der konnte sich wirklich freuen, da konnte man stolz sein.
Von welchem Jahr sprechen wir da jetzt, dass wir das einordnen können?
Das Jahr sprechen wir jetzt von 1990.
Okay.
Also damals war der Hofrat-Magister Edelbacher auch legendär, der Chef des Wiener Sicherheitsbüros. Und ich hatte dann das Glück, dort Abgängerreferent zu werden. Also verantwortlich für die Vermisstenfahndung, Abgängerfahndung in ganz Wien und auch für die Identifizierung unbekannter Leichen. Also das gehört alles zusammen.
Okay, also Vermisstenfahndung, Identifizierung unbekannter Leichen waren Ihre Gebiete.
Das
und
war Katastrophenopfer. Mein, ja, das war mein Fachgebiet.
Mhm.
Und das hat eigentlich mein Leben sehr stark geprägt, weil, muss dazu sagen, das war eigentlich der schönste Bereich ich habe schon wirklich, also das Gute an meiner, an der ganzen Geschichte ist, ich habe so eine breite Palette von Erfahrungen machen können in vielen Bereichen der Polizei, dass man wirklich sagen kann, okay, ich kann abschätzen, wo war es eigentlich am schönsten oder wo sind sie am nächsten bei Menschen. Mhm. Und vermisste Fahndung, also abgängige Fahndung, ist man eigentlich ganz nah am Menschen, weil sie eigentlich versuchen müssen, den Menschen kennenzulernen, der vermisst wird, dann eben das Umfeld und so weiter, hochinteressant. Also wie gesagt, das war meins und das habe ich dann ungefähr 9 Jahre ausgeübt.
Mhm. Ja. Und heute betreiben Sie, das, ich habe es vorher schon eingangs erwähnt, die Plattform oder den Verein Österreich findet euch. Wie kam es zu dieser Gründung und für die, die es nicht kennen, was machen Sie da genau? Mhm.
Es kam dazu, indem ich ein Buch geschrieben habe, weil mich die Thematik einfach nicht losgelassen hat und einfach die Thematik den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und ich habe mir gedacht, okay, dann sollte ich mal ein Buch schreiben, weil ich habe wirklich so viele, wirklich viele Sachen erlebt, viele Geschichten, und ich wollte eigentlich damit den Menschen in der Öffentlichkeit die Thematik näher bringen, so wie sie wirklich ist. Es sind keine James-Bond-Geschichten, sondern eigentlich Denkergeschichten. Das war der ausschlaggebende Punkt, das war das Buch. Und nachdem das Buch erschienen war, habe ich großen Zuspruch bekommen. Man hat gesehen, das ist interessant, die Menschen sind gekommen und haben auch gesagt, könnte man vielleicht, ein Verein wäre vielleicht nicht schlecht, jemand, der noch helfen kann, ein Buch ist okay, aber man braucht ja Ansprechpartner, auch im Laufe der jetzigen Zeit. Mhm. Ja, und das war dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Ich konnte dann mit einem zweiten interessierten Mann diesen Verein gründen und hat auch, muss man sagen, dieser Verein hat auch interessanterweise zwei Standbeine, nämlich auf der einen Seite diese abgängig vermisste Sache, aber auch die sogenannten Besatzungskinder, die eigentlich also Kinder von Soldaten in der Besatzungszeit, von Besatzungssoldaten sind und die auch heute noch, sofern es Möglichkeiten gibt, nach ihren Vätern suchen. Dazu bin ich auch deshalb gekommen, weil aufgrund des Buches Vermisst auch Interessierte sich hier gemeldet haben, weil sie gesagt haben, wir vermissen auch. Mhm. Und so gesehen ist schon eine Parallele hier auch dabei und es ist für den Verein ganz gut, zwei so Säulen zu haben. Mhm. Was wir dann natürlich gesehen haben, nachdem der Verein gegründet wurde, wir haben ja klein angefangen, dass der Zuspruch enorm gewachsen ist. Also wir haben jetzt auf Facebook an den 15.000 Likes bzw. Abonnenten.
Es ist auch eine sehr starke Community, oder? Die extrem stark zusammenhält.
Es ist eine starke Community. Ich bin sehr stolz drauf auf diese Community, weil sie wirklich also immer wieder diesen Menschen in den Vordergrund stellt. Mhm. Wir haben sozusagen fast keine Fälle, wo man sagen kann, ja, das müssen wir löschen, das kann man so nicht lassen. Seitdem wir das machen, also 5 Jahre, haben wir vielleicht 3, 4 Fälle gehabt, wo man gesagt hat, da wird jetzt gesperrt. Kommt aber so gut wie nicht vor.
Also Sie sind, nochmal um die Praxis zu beschreiben, Sie haben unter anderem eine Facebook-Seite mit eben einer Community von 15.000 Menschen. Ja. Und jetzt wird ein Mensch vermisst oder es wird Ihnen zugetragen, Sie erfahren davon oder auch durch Ihre berufliche Tätigkeit vermutlich?
Also wir haben das auch, wissen Sie, das Thema abgängig vermisst, das ist das eine. Und die Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit natürlich die andere, weil sie hochsensibel ist. Also wir arbeiten ja mit personenbezogenen Daten und das ist ein hochbrisantes Thema. Das heißt, wir legen absolut Wert auf Qualitätsmanagement und Datenschutz und prüfen wirklich also doppelt und dreifach, bevor wir irgendwelche Maßnahmen setzen. Wie gelangen wir zu diesen Abgängigkeitsgeschichten? Ganz einfach. In der Regel ist es so, weil man uns Gott sei Dank auch schon kennt, der erste Schritt ist immer, also ich sage immer wieder, wir sind nicht die Polizei, wir sind nicht die Fahnder. Aber wir können unterstützen und das tun wir auch. Und das sehen wir auch immer wieder beim Feedback der Angehörigen. Aber der erste Schritt ist immer, wenn jemand verschwunden ist, die Menschen, also die Angehörigen oder Freunde, Verwandte, müssen zur Polizei. Also dort machen sie eine Abgehigkeitsanzeige, damit das einen formellen Rechtsakt hat. Die Polizei macht dann ihre Sache. Wir können unterstützen, indem wir eben einen leichteren Zugang zu der Öffentlichkeit haben. Und das machen wir dann zum Beispiel mit einer Homepage und mit Facebook. Und wie funktioniert das? Wir haben ein sogenanntes Vermisstenprofil. Das muss derjenige, der möchte, dass diese Person praktisch in die Öffentlichkeit gelangt, die vermisst wird, ausfüllen. Da wird auch erwähnt, also muss angeführt werden, bei welcher Polizeidienststelle die Abgehigkeitsanzeige gemacht wurde, auch die Kontaktdaten desjenigen, der das möchte und natürlich das Vermissten mit einem Bild. Mhm. Und das Ganze wird dann hochgeladen auf die Homepage.
Verstehe.
Und das können wir dann prüfen. Und wenn wir das geprüft haben, meistens treten wir dann in Kontakt auch noch mit demjenigen, der das veranlasst hat, damit wir die Hintergründe ein wenig kennen. Mhm. Und wenn wir sagen, okay, dann erst veröffentlichen wir das auf Facebook.
Dann helfen Sie quasi auch bei der Verbreitung und bei der Suche mit.
Absolut.
Und wenn dann ein Mensch, was ja in den meisten Fällen zum Glück passiert, wieder auftaucht, dann sagen Sie auch entwarnt.
Ja, genau. Das heißt, also, wir legen großen Wert darauf, auf die Kommunikation prinzipiell, vor allem mit denjenigen, die uns heute ersuchen, da etwas zu veröffentlichen. Und wenn die Person gefunden wurde, dann kriegen wir Nachricht und dann wird bei uns das gelöscht. Das heißt, wir löschen auf der Homepage, wir löschen auf Facebook und geben natürlich aber der Community Feedback. Das heißt, wir legen auch darauf Wert, wir leben Community. Mhm. Es soll nicht so sein, dass wir ersuchen, wir suchen und suchen und dann ist er weg und keiner sagt, was war.
Ja, genau.
Wir haben zwar den Datenschutz und das hat die Community ganz gut verstanden und nimmt Rücksicht darauf. Wir können natürlich in den meisten Fällen keine Einzelheiten bekannt geben. Ist auch nicht der Sinn und Zweck. Aber wir sagen dann, wurde gut, ob wurde gefunden oder wurde tot gefunden. Ja. Je nachdem, wie viel wir wissen, beziehungsweise was wir bekannt geben dürfen, das erfährt dann die Community. Ja.
Mal um das Ganze einzuordnen, von wie vielen vermissten Personen sprechen wir denn in Österreich im Jahr und wie viele davon haben einen Unfall, wie viele davon ein Verbrechen?
Mhm. Also prinzipiell, Österreich hat momentan im Jahr etwa 11.000 Vermisstenanzeigen. Ich will das aber gleich erklären, weil der Teufel steckt im Detail und es liegt immer an der Interpretation der Daten. Weil wenn ich sage 11.000, sagen sie, wow. Wenn ich ihnen aber sage, dass von den 11.000 im Endeffekt 10 überbleiben, 10, 15 vielleicht, ich meine so im etwa, wo man sagen kann, na gut, da weiß man jetzt nicht, was mit ihnen passiert ist, ist das eine ganz gute Zahl. Und da vielleicht noch dazu, ja, es gibt Verbrechen, kommen Verbrechen vor, die liegen aber im Promillebereich. Unfälle gibt es nicht dann mehr, keine Frage. Aber es teilt sich auf, Unfall, Selbstmord ist natürlich immer wieder ein Thema.
Oder freiwillig gegangen sein, gibt es das auch?
Na, gibt es natürlich auch, muss man dazu sagen, aber das sind nicht so viele. Also weil nämlich, noch einmal, wir haben eine Aufklärungsquote fast, glaube ich, von ungefähr 99%. Also es ist extrem hoch, weil die meisten kommen wirklich tatsächlich selbst zurück. Mhm. Und beziehungsweise, die werden gefunden. Ich meine, es ist, wissen Sie, diese Thematik ist wirklich hochsensibel und vor allem ist es sehr, sehr, man könnte stundenlang darüber reden, weil es eben nicht so einfach darzulegen ist. Weil es kommt darauf an, welche Altersgruppen sind das, von denen wir sprechen, sind es Jugendliche, sind es Kinder,
ältere
Leute ist auch ein Thema.
Ja.
Also wir haben bei den älteren Leuten steigt die absolute Gefahr aufgrund der Demenzkrankheit, die halt auch jetzt zunimmt, weil die Leute Gott sei Dank älter werden. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo man sagen möchte oder muss, da können wir einen wertvollen Beitrag leisten, weil wir natürlich schnell in der Öffentlichkeit sind. Da spricht man auch ein anderes Thema, eine Problematik, nämlich die Öffentlichkeitsfahndung an und für sich, weil auch natürlich die Polizei Öffentlichkeitsfahndung macht. Allerdings, sie muss ein Prozedere durchwandern,
genau,
das
ja.
wir nicht müssen. Das heißt, sie brauchen einen Gerichtsbeschluss von einem Gericht, dass eben die Öffentlichkeit von dem Sachwalter oder Abwesenheitskurator, ist besser ausgedrückt, der dann sagt, bei einem Erwachsenen muss man auch dazu sagen, bei einem Volljährigen, der dann praktisch beschließt, ja, er will eine Öffentlichkeitsfahndung. Und dann kann auch die Polizei in die Medien gehen. Mhm. Wir brauchen das nicht, weil wir haben das Vermisstenprofil und derjenige, der das möchte, übernimmt in dem Fall die Verantwortung. Und aber trotzdem auch auf den Punkt gebracht, es gab keinen Fall von einer Abhängigkeit, wo irgendwo jemand dann praktisch sich gemeldet hätte und gesagt hätte, wieso bin ich da jetzt, werde ich gesucht. Mhm. Weil wir das einfach wirklich extrem prüfen.
Ja.
Und
also jemand, der quasi nicht wollte, dass nach ihm gesucht wurde.
Darum kommen wir noch einmal auch zur rechtlichen Lage.
Ja.
Da gibt es ja auch immer wieder vielleicht ein bisschen Missverständnisse. Was heißt eigentlich Abhängigkeit? Abhängigkeit bedeutet, es hat jemand eine Abgängigkeitsanzeige erstattet bei der Polizei. Somit habe ich einen Behördenakt eigentlich ins Leben gerufen, basierend auf einer rechtlichen Basis. Das ist das Sicherheitspolizeigesetz 24. Und das besagt, wenn Unfall, Verbrechen oder Selbstmord befürchtet wird oder vielleicht aufgrund einer geistigen Behinderung oder Krankheit derjenige sich selbst gefährdet oder andere, dann ist eine Abgängigkeitsfahndung opportun. Das heißt, das ist die Rechtsgrundlage.
Mhm.
Gut. Das bedeutet, was man halt manchmal immer hört, naja, ist nur abgängig, vor allem er ist ein Volljähriger, kann er machen, was er will. Naja, er kann schon machen, was er will, aber man vergisst immer wieder, wenn jemand eine Anzeige macht, dass jemand verschwunden ist, dann gibt es ja einen Verdacht. Warum? Dann habe ich ja eine Begründung zur Fürchtung, das ist ja im 24er drin.
Mhm.
Das heißt, man muss jetzt dann, ich sage das immer wieder, Ursachenforschung betreiben. Ich muss jetzt wissen, was ist denn mit dem Menschen los? Trifft eines dieser Fakten zu, dieser Tatbestände, trifft das zu? Ist da ein Unfall passiert? Verbrechen? Weiß ich ja nicht. Das heißt, ich muss anfangen zum Ermitteln. Und das ist halt dann manchmal eben das Schwierige an der Geschichte, weil da kommen wir jetzt von eins zum andere, da kommen die Gesetze in die Rechtsgrundlagen rein. Wir haben, wie ich schon erwähnt habe, das Sicherheitspolizeigesetz, das ermöglicht die Polizei zu ermitteln, allerdings ein wenig zahnlos, weil wir nicht in der, das ist die zweite wichtige Rechtsgrundlage, die Strafprozessordnung. Die Strafprozessordnung, da können Sie Hausdurchsuchungen machen, Telefonüberwachung machen, da sind Sie wirklich in der Materie drin. Da kommen Sie aber nicht leicht hin. Da gehören richtige Fakten dazu, dass man der Staatsanwaltschaft sagen kann, das und das, und ich habe einen bestimmten Verdacht, der wirklich konkret ist, dass die Staatsanwaltschaft sagt, okay, jetzt kriegst du den Beschluss.
Ich würde an dem Punkt gerne einhaken. Genau mit dem Problem waren wir nämlich bei einem unserer dunklen Spurenfälle konfrontiert. Und zwar ging es um den vermissten Hubert Schmidt, den Steirer. Der ist schon mittlerweile seit 16 Jahren vermisst. Und da hat mir einer der damaligen Ermittler vom Bundeskriminalamt gesagt, naja, das Problem war das, es gab für die Staatsanwaltschaft immer zu wenig dringenden Tatverdacht, um gewisse Personen einzuvernehmen, um vielleicht Telefone abzuhören etc., obwohl manche Personen schon recht verdächtig wirken, sage ich mal bei der Geschichte, aber es hat nicht gereicht. Und das ist eben in Österreich, also hat er mir im Zuge dessen erklärt, keine standardisierten Vorgänge bei vermissten Fällen gibt. Also dass man einfach sagt, nach Monat 1 machen wir das, nach Woche 6 machen wir das, nach Woche 3 machen wir das und dann wichtige Spuren, Hinweise vielleicht verloren gehen.
Naja, im Prinzip gesagt ist es einmal eine Ermittlungsarbeit. Und Ermittlungsarbeiten haben eigentlich schon ihre Strukturen. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Erkenntnisse habe ich jetzt in welchem Zeitraum gesammelt. Und was ich auch immer wieder, ja, ich sage schon, bekrittle, es fehlt halt vielleicht schon manchmal ein wenig am Bauchgefühl. Und Recht ist Interpretation. Und auch wenn ich zum Beispiel als Staatsanwalt kann jetzt das so oder so interpretieren. Ein wichtiges Faktum ist auch immer, dass man einen Tatverdacht oder als Sachverhalt eben möglichst brisant auf den Tisch legt, dass man erkennen kann, wo die Problematik liegt. Ist aber nicht immer einfach. Also ich würde da schon zustimmen, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn sich mal Polizei und Justiz an einen Tisch setzen würden und einfach die Problematik einmal wirklich beleuchten wieder würden. Also ich habe, bevor es mir mit dieser Abhängigkeit kann man jetzt sagen, seit 30 Jahren. Und ich war in den Anfängen eigentlich massiv beteiligt an neuen Abgekehrtsanzeigen und auch am Sicherheitspolizeigesetz, was dies anbelangt, also die Abgekehrtsgeschichten. Ja. Und das Sicherheitspolizeigesetz war damals schon, bevor ich angefangen habe, hat es das noch gar nicht gegeben, war damals schon eine Errungenschaft. Und jetzt hat man endlich einmal auch das fixiert mit den Abgekehrten. Und im Prinzip, weil sie sagen, na, wir haben ja Methodik, weil was macht man, wenn jemand vermisst wird? Gut, die wichtigsten Dinge sind die einfachen, könnte er vielleicht irgendwann im Krankenhaus liegen, Rettung transportiert, sitzt er im Gefängnis, das kann inhaftiert sein, kann auch sein. Das sind die ersten Geschichten und dann früher ist auch so, man soll es machen, auch von Seiten der Polizei, also man hat die übliche Nachschau in der Wohnung, am Dachboden, im Keller. Dann versucht man, sofern man Schlüssel hat, da gibt es schon ein bisschen ein Problemchen manchmal, aber in der Regel funktioniert es, dass man in die Wohnung kommt und dass man schaut, man gibt es Hinweise nicht. Es fehlen Kleidungsstücke, merkt man da, könnte der absichtlich verschwinden wollen, Reisepass hin und her. Man befragt die Angehörigen, natürlich die nächsten Angehörigen, dass man ein bisschen weiß. Man beginnt bei den Freunden und versucht am Arbeitsplatz. Das heißt, das ist aber alles Ermittlungsarbeit.
Da ist aber heutzutage sicher auch das Handy sehr relevant,
ja,
oder?
Ja, sicherlich ist auch relevant. Frau Klauer, gerade das Handy ist wirklich relevant, weil sie ja die ganzen Informationsflüsse drinnen haben. Aber vielleicht noch wichtig, weil es wirklich zum Punkt kommt.
Ja.
Wissen Sie, Sie haben bei der Abgängigkeit ja kein Opfer. Das ist immer wieder das Kernproblem.
Und vermisst sein ist nicht verboten. Das hat ja auch...
Das ist jetzt so eine Geschichte. Naja, aber das ist genau das, was immer wieder zu Missverständnissen führt. Wenn eine Abgekehrtanzeige gemacht wird, dann ist das für mich nicht bloß vermisst, sondern da hat es einen Grund.
Da habe ich
einen Menschen, der hat jetzt eine Befürchtung. Und diese Befürchtung widerspiegelt sich im 24. Sicherheitspolizeigesetz, wo eben steht, er fürchtet Unfall, Verbrechen, Selbstmord, bla bla bla. Das heißt, das ist nicht irgendwas. Der muss ja einen Grund haben, warum er das befürchtet. Und deshalb sagen wir, und da geben wir auch, oder beraten wir immer vom Verein, wenn jemand eine Abgekehrtanzeige macht, weil ich kenne das aus Erfahrung von meinem Job früher, sie müssen wirklich der Polizei, dem Polizisten, der Polizistin, das gut rüberbringen, warum sie befürchten, dass etwas passiert
damit ist. Damit die wirklich spüren, okay,
naja,
gut.
Und damit sie es auch erkennen Ganzen, können, weil nämlich auch ist...
Damit sie es auch sehen, ja.
Ja, es ist nämlich wirklich Faktum, dass halt viele Leute auf die Polizei laufen und sagen, der ist verschwunden und wir, und es ist eigentlich Schwachsinn, es ist nichts.
Mhm. Okay.
Ich sage immer auch, das ist auch die Selektion, das Erkennen. Mhm. Der Polizist, die Polizisten müssen erkennen können, dass das begründet ist, wenn der eine Anzeige macht. Also warum fürchten sie einen Unfall? Na, wenn ich sage, na gut, mein Mann kommt jeden Tag um 15 Uhr oder 17 Uhr nach Hause und jetzt ist schon 23 Uhr und kein Zeichen, ja, dann ist das sehr wohl ein Grund, eine Abgangszeige zu machen. Und dann kann man nicht sagen, naja, der Mann vielleicht hat eine Freundin. Also hört man manchmal. Mhm. Das ist ein Blödsinn. Oder wenn ich habe jemanden, der braucht Medikamente und der nimmt zu gewissen Zeitpunkten nicht mehr ein, ja, dann habe ich sehr wohl einen Grund, eine Abgangszeige zu machen.
Sagen Sie, was ist eigentlich mit dieser Regelung, das hört man ja auch immer wieder, kennt man aus den ganzen Krimiserien, man darf erst nach einer gewissen Zeit jemanden vermisst melden, wie ist da die Lage in Österreich?
Nein, das stimmt auch nicht. Das ist ein Armenmärchen, das gibt es auch nicht. Das, wenn jemand befürchtet, wie ich schon erwähnt habe, und eines dieser Fakten zutrifft, ist eine Abgängigkeitsanzeige legitim. Das betrifft jetzt volljährige Menschen. Mhm. Kinder sowieso. Sobald ein Kind verschwunden ist, ist das sowieso keine Frage, dass hier die Polizei unterstützt und sucht.
Sie haben jetzt vorher gerade gesagt, Sie blicken ja auf eine sehr langjährige und interessante und auch aufregende sicher Karriere
schon,
zurück.
Ja.
Und da haben Sie auch immer wieder mit Angehörigen zu tun gehabt. Und da würde mich interessieren, wie ist das für Sie, dieser Kontakt? Ist das manchmal schwierig und gibt es da vielleicht irgendeinen Fall, der Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, der Sie besonders bewegt hat vielleicht?
In Erinnerung bleiben einem viele Fälle und ich würde gerade meinen, das ist eigentlich einer der wichtigsten Dinge überhaupt bei den Abgängigkeitsverhandlungen, den Kontakt mit den Angehörigen zu halten. Weil die Angehörigen sind ja doch eigentlich eben die Nächsten in der Regel, die eigentlich die Menschen am besten kennen und durch das abermalige Gespräch kommen immer wieder Neuigkeiten raus. Also es ist ja so, erst einmal, wenn sie kommen hin, machen eine Abgängigkeitsanzeige, dann sind sie nervös, ist einiges halbpartatschig und sie wissen gar nicht, ob sie alles erzählt haben. Das heißt, darum raten wir auch immer, auch wenn es vielleicht manchmal lästig fällt, aber es ist so, nachfragen bei der Polizei, gibt es was Neues und vielleicht fällt mir auch noch was ein. Also ich habe das früher auch selbst so gemacht und wie gesagt, mein Feind immer wieder. Der Kontakt ist extrem wichtig. Erstens einmal gibt es dem Angehörigen oder demjenigen, halt, der die Anzeige gemacht hat, gibt es dem das Gefühl, dass man sich darum kümmert.
Mhm.
Zweitens baut man, und das ist in der Gesellschaft immer wichtig, ein Vertrauen auf, eine Kommunikation. Und wenn es manchmal Dinge gibt, zum Beispiel das Problem ist Strafprozesshaltung und SPG, da sagen kann, okay, wir möchten ja das ermitteln, aber wir haben nicht die Rechtsgrundlage dafür. Also wir kommen da nicht hin und ich erzähle das und dokumentiere das oder bringe das dem Gesprächspartner näher, dann wird das auch verstehen.
Mhm.
Dann habe ich nicht das Problem. Das Problem besteht ja meistens, dass ihm keine Kommunikation da ist. Und dann sagt er, na, die machen ja nichts und die tun nichts. Ja, das stimmt dann in vielen Fällen nicht. Man macht schon was. Das heißt, für mich ist Kommunikation extrem wichtig.
Mhm.
Für mein Leben selbst hat mir die Kommunikation mit diesen Menschen extrem viel gebracht, weil ich gelernt habe, zu erkennen, was wirklich Probleme sind. Ja, weil wenn sie... Das, was man manchmal nicht so merkt, aber wenn Sie einen Menschen haben und der ist plötzlich weg, dann durchwandern Sie aber eine Höllenfahrt. Erst einmal haben Sie Angst, klar. Dann Sie wissen nicht, was passiert ist. Dann kommen die Zweifel. Sind Sie selbst schuld? Haben Sie was falsch gemacht?
Mhm.
Sind Sie der jemanden vielleicht in den Selbstmord getrieben hat? Also das ist nichts ohne. Und dann haben Sie jetzt irgendwelche Fahndungsmaßnahmen von der Polizei. Dann gibt es plötzlich, dann ist nichts gut, dann verzweifelst. Dann gibt es einen Hinweis, ui, dann bist du wieder hoch drauf, gibt es was Neues. Und so schaukelst du auf und ab.
Mhm.
Und deshalb haben wir vom Verein auch Psychologen, Krisenintervention, Menschen, die halt gerade da wirklich spezialisiert darauf sind, darauf zu reagieren, dass man sagt, man holt den runter, dass er ein bisschen ruhiger wird.
Mhm.
Und Gespräch ist nach wie vor das Thema. Und ich sage es immer wieder, und das freut uns eigentlich, es ist zwar etwas vielleicht theatralisch, aber Faktum, wir haben schon mehrere Selbstmorde gehabt, die wir betreut haben. Aber von 3 Selbstmorden war das dann so weit sogar, dass die Angehörigen auf der Grabrede oder beim Paterzettel den Verein Österreich findet euch erwähnt haben. Und das ist ein Signal, wo ich sagen kann, weil das ist wirklich was tiefst Persönliches. Und wenn man das erreicht, dann kann ich nur sagen, danke, dass man erkannt hat, was wir machen und wir sind am richtigen Weg.
Das ist eine schöne Anerkennung.
Ja, es ist absolut so. Und das merkt man auch dann, wie gesagt, wenn wir da auf Facebook gehen und so, da sind manchmal so, da gibt es ja Feedbacks.
Das habe ich gesehen, ja.
Das ist wirklich also eine tolle Sache.
Was sagt man denn Angehörigen von Vermissten? Also, weil es ist ja immer diese Unwissenheit, die ist ja, glaube ich, dieses große Problem. Man will ja den Angehörigen nicht im Kopf, im Geist für tot erklären, weil ich glaube, dann hat man auch starke Schuldgefühle. Andererseits kann man dann aber irgendwie abhaken, aber man hat doch immer diese, vielleicht lebt er ja doch noch irgendwo oder sie.
Also, das ist genau ein Hauptthema und ich muss das immer wieder erwähnen, weil ich diskutiere das oft mit meiner Frau, weil die ist ja auch im Verein und die ist vor allem das Thema Krisenintervention. Und die ist halt vorwiegend auch auf dieser Seite, also den zu schützen, der halt jetzt praktisch noch da ist und der mit dem umgehen muss. Und da ist es von der psychologischen Seite besser, wenn man einfach das irgendwie abschließen könnte. Das ist ja die sogenannte Trauerarbeit, was sie haben, wenn jemand verstirbt, das kann eben der nicht machen, das nicht abschließen können. Das ist das Katastrophale. Mhm. Und da ist es manchmal besser, dass man von dieser Seite sagt, irgendwie versucht, das endgültig zu erledigen, wenn du sogar vielleicht einen Zorn kriegst auf den, der verschwunden ist, damit du den weg hast irgendwie. Mhm. Das ist die eine Sache. Ich, von meiner Warte aus, ich möchte den Menschen finden. Also ich bin jemand, der nie aufgibt natürlich, weil ich das darf ich nicht. Ich muss einfach, und wenn ich nach 5 Jahren eine Spur finde, dann muss ich wieder drauf fahren. Und das ist dann der Unterschied, Angehöriger, wie man mit dem umgeht und wie man dann eigentlich, in dem Fall von der Polizeiseite oder auch von einem Verein, wie man mit dem umgeht. Also es sind 2 verschiedene Ansichten. Aber das Schlimme ist wirklich, nicht abschließen können. Und da muss man dann schon schauen, ich meine, wenn sie nach 5, 6 Jahren, wird der Angehörige dann eigentlich auch nicht mehr irgendwas wissen, was man sonst nicht weiß. Ne? Ja. Da muss man dann eben hoffen auf Informationen. Ich habe, weiß, dass es sich gerade so ergibt, das hat sich gerade so ergeben jetzt, ich habe auf unserer Homepage jetzt vor kurzem einen jungen, damals vor 25 Jahren, 16-jährigen Buben oben, da war ich noch im Wiener Sicherheitsbüro und das war nur mein Fall. Mhm. Und das war ein junger Mann, der ein hochintelligenter Mann, der dann einen Selbstmord wahrscheinlich vorgetäuscht hat, der hat so einen Rucksack genommen, Steine reingefüllt und hat sich auf die Reichsbrücken begeben und hat es gesagt, ja, und springt dort runter, hat eine Zeichnung gemacht und gleich genau im Detail mit dem Gesicht nach vorn, dass er tot ist und bla bla bla. Faktum ist, dass ich nicht glaube, dass er den Selbstmord begangen hat, sondern nach wie vor glaubt, dass er Helfer gehabt hat, so im Diplomatenmilieu auch ein bisschen, wie eine International School. Und das eigentlich jetzt aber anders lebt. Nur vor kurzem, erst vor ungefähr 2, 3 Wochen, ist die Mutter wieder an mich herangetreten und ich habe sie an der Stimme sofort erkannt. Das ist also ein Zeichen, dass man sieht, wie man beschäftigt sich wirklich mit den Menschen intensiv. Also nach 25 Jahren sofort erkannt eigentlich. Oh. Und sie sucht noch immer. Und das ist halt auch so eine Sache, sie kann es nicht verstehen. Und sie hat auch Verdacht vom Ende, gibt es Freunde und so weiter, die wahrscheinlich möglicherweise mitgeholfen haben. Und das ist aber so eine Sache, ne, die man auf der einen Seite, wie kann man da jetzt helfen? Auf der anderen Seite, man, ja, klar ist vom Rechtlichen her, der war damals jugendlich, ist verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Ist er zu fahnden. Mhm. Und wir werden sicherlich auch da wieder unterstützen und deshalb werden wir auch das nach 25 Jahren wieder einmal in die Medien bringen, Facebook und so weiter. Ja. Man wird den Buben zwar nicht mehr erkennen, weil da braucht man dann halt Collagen und so weiter, dass man sieht, immer, wie hat er sich entwickelt, aber das ist nicht unser Part, da haben wir die Möglichkeiten nicht. Aber vielleicht.
Da kann sich immer wieder was tun durch solche Öffentlichkeitsbewegungen. Genau. Meine letzte Frage an Sie, Herr Mader. Wir sind ja oft für dunkle Spuren auch in Causa von vermissten Fällen unterwegs. Und ich habe da auch viel mit Angehörigen zu tun. Jetzt würde mich interessieren, haben Sie irgendwelche Tipps für uns? Also was sind denn so No-Gos, die man zum Beispiel da gar nicht machen sollte? Oder Dinge, die uns helfen könnten auch bei der Recherche?
Also das ist vielleicht irgendwie so leicht dahingesagt, aber wenn man mit Angehörigen spricht, schon allein das Gespräch alleine, ist einmal schon das öffnet. Mhm. Weil jemand sieht, man hat Interesse, man interessiert sich dafür. Es gibt eigentlich keine Fragen, die man nicht unbedingt da stellen sollte, weil ein Rat ist vielleicht, man fragt gar nicht so viel. Weil in der Regel ist es so, dass die Menschen, die plaudern von alleine. Mhm. Sie wollen erzählen. Mhm. Und, ja.
Was ich immer so schwierig finde, ist dieses, mir fällt ja auf, dass man durch diese erneute Berichterstattung, dass wir rollen ja sehr genau auf, also wir besuchen ja nochmal alle Orte, reden mit allen, dass ich merke, da flammt jetzt wieder Hoffnung auf. Und dann halt manchmal ein bisschen so im ein bisschen mulmig ist im Magen, so ob das jetzt dann im Endeffekt eine gute Sache ist. Aber ich bin dann immer dafür, weil ich mir dachte, es besteht immer die Chance, dass sich dadurch was tut. Und es melden sich ja auch immer wieder Leute, ob das dann Spuren sind oder nicht, das ist dann die Arbeit der Polizei. Aber ich merke schon immer, dass man da wieder natürlich neue Hoffnung entfacht durch so etwas.
Ja, natürlich. Das ist auch, was ich zuerst gemeint habe, ein wenig Wissen mit der Berg- und Talfahrt, ne, die man auf irgendwie verebnet ist, verkrustet ein wenig, aber es ist noch immer da. Es bricht dann wieder auf. Aber ich möchte vielleicht so beantworten, wissen Sie, es macht Sinn und warum auch Sinn, weil es geht ja nicht nur darum, herauszufinden, was mit dem passiert ist. Was ja viele dann noch vergessen, es geht auch darum, einen möglichen Täter, einen möglichen Mörder hinter Gittern zu bringen.
Mhm. Genau.
Das ist ja eigentlich die Hauptsache. Ich meine, natürlich, der Vermisste ist jetzt weg, ich möchte schon wissen, was mit ihm passiert ist. Aber es gibt ja in einigen Fällen gibt es ja auch Täter.
Mhm.
Und das ist auch noch einmal, das ist das Problematische bei der Abgängefahndung. Für mich ist es wichtig, ernst nehmen, selektieren, dazu braucht man Wissen und auch Bauchgefühl, damit man rasch erkennen kann, was ist denn dahinter. Es nützt nicht sehr viel, wenn ich nach Monaten anfange oder nach Jahren vielleicht das aufzurollen, weil ich kann mich nach 3-4 Tagen schon immer mehr genau erinnern, wenn ich Anzeigen frage oder was war denn da eigentlich. Naja, es wird immer schwieriger. Je schneller ich dran bin, Gewaltermittler oder Mordermittler werden wir bestätigen, immer nach 48 Stunden. Die ersten 48 Stunden sind einfach wirklich wichtig, damit viele Informationen.
Mhm.
Aber das Schlimme in der Geschichte ist ihm noch einmal schon ein wenig, wie will ich denn erklären können oder wie will ich ihn beweisen können, dass da wahrscheinlich ein Mord dahinter ist, wenn er ja gar nicht einmal die ersten Ansätze ermöglicht bekommt zu ermitteln.
Mhm.
Wenn ich zum Beispiel sagen könnte, okay, ich möchte ausschließen, dass er mit dem Flugzeug weggeflogen ist. So habe ich ein Problem, ein Datenschutzproblem. Oder wie schaut es mit der Bankbehebung aus? Also das ist alles so. Also es ist, ich würde meinen, man sollte nachdenken, weil es in allen Bereichen des Lebens muss man immer wieder etwas sich neu orientieren und es ändert sich etwas. Und ich glaube, man sollte auch da sich nochmal zusammen, vielleicht so Rollenspiele machen, eben gesagt, Justiz, Polizei, das sind eigentlich die wichtigsten Partner in diesem Fall und möglicherweise dann vielleicht irgendwelche Erkenntnisse dem Gesetzgeber übermitteln, damit man sagt, wir müssten vielleicht ein wenig nachjustieren.
Auf jeden Fall. Ich merke, wir könnten wirklich noch 3 Stunden drüber reden. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, dass Sie heute bei uns im Dunkle Spuren Studio zu Gast waren. Vielen lieben Dank auch an unsere heutigen Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Und ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen, weil es einfach für mich wirklich ein wichtiges Thema ist und ich denke, es interessiert auch die Menschen draußen.
Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Und Ihnen auch noch viel Erfolg für Österreich findet euch.
Danke vielmals.
Das war das Interview mit dem Kriminologen Christian Mader. Am 13. März melden wir uns wieder mit einer ganz speziellen Bonusfolge. Unsere Reporterinnen und Reporter erzählen darin, was sich in den bisherigen 6 Fällen nach unserer Veröffentlichung getan hat. Und eines gleich vorweg, in einigen Fällen haben sich neue Spuren ergeben und in einem Fall gibt es eine handfeste Überraschung. Bleibt also dran. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.